Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Weißt du, wenn wir in unseren Kreisen über persönliche Entwicklung oder, naja, Lebensführung sprechen, dann gibt es da ja oft diese völlig unausgesprochene Prämisse, dass unser Leben im Grunde ein gigantisches Bauprojekt ist.
Oh ja, ein Bauprojekt, das niemals aufhört.
Richtig, wir betrachten uns selbst quasi wie ein Haus, das permanent renoviert werden muss. Du stehst morgens auf, greifst geistig nach deinem Werkzeugkasten und fängst sofort an deiner Psyche, an deiner Karriere oder eben an deiner Gesundheit herumzuschrauben. Es ist ein ständiges Optimieren, ein permanentes Machen und Werden.
Es grenzt wirklich fast an eine Obsession, finde ich. Wir behandeln unser Bewusstsein wie so eine fehlerhafte Software, die permanent nach dem neuesten Update schreit.
Exakt. Wir jagen ununterbrochen dieser fiktiven Version 2.0 von uns selbst hinterher. Und wir nehmen an, dass wir dann, also wenn wir das erreicht haben, endlich komplett fehlerfrei funktionieren.
Genau, im völligen Einklang mit dem Universum. Aber dieser unerbittliche Drang zur Selbstverbesserung ist paradoxerweise genau das, was uns am Ende am meisten erschöpft.
Und genau da setzen wir heute an. Willkommen zu dieser tiefgehenden Analyse. Wir haben uns heute ein metaphysisches Dokument vorgenommen, das dir, also dir als Zuhörer, diesen metaphorischen Werkzeugkasten nicht nur aus der Hand nimmt, sondern ihn kurzerhand einfach aus dem Fenster wirft.
Ein wirklich radikaler Text.
Schaut bezeichnet. Aber bevor wir in diese wirklich tiefen philosophischen Gewässer eintauchen, wir haben ja hier die Mission, diese sehr esoterischen Konzepte für dich in den Alltag zu übersetzen, müssen wir das kurz einordnen. Was genau ist in diesem Kontext überhaupt ein Schaut?
Das ist eine essentielle Frage, um das Ganze greifen zu können. In dieser spezifischen Terminologie ist ein Schaut keine Predigt von oben herab.
Also kein Guru, der uns sagt, was wir tun sollen.
Nein, überhaupt nicht. Es wird vielmehr als eine Art kollektive Zusammenkunft beschrieben. Stell es dir so vor, als würde der Sprecher, also Adamus in diesem Fall, nicht einfach seine eigenen Gedanken diktieren, sondern er bündelt die Erfahrungen und Energien der Zuhörerschaft und wirft sie wie ein Spiegel verbal zurück.
Ah, okay. Es ist also laut dieser Quelle quasi die hörbare Essenz der spirituellen Reise genau dieser Gruppe.
Richtig. Und deshalb betrachten wir das heute auch nicht als religiöses Dogma oder als neue Heilslehre.
Ganz wichtig, wir nehmen hier keine esoterische Position ein. Wir sezieren dieses Material wirklich rein objektiv, weil die Ideen darin, besonders das Konzept der wahren Schöpfung, einen massiven Paradigmenwechsel darstellen. Es ist wie ein völlig neues Betriebssystem für den menschlichen Verstand.
Und es ist eine echte Herausforderung für jeden, der gewohnt ist, alles kontrollieren zu wollen.
Definitiv. Also der Text beginnt mit einem Konzept für die absolute Basis, das er die Kraft des Ich-Existiere nennt. Und das klingt im ersten Moment trügerisch simpel.
Was hier faszinierend ist, ist, dass trügerisch das perfekte Wort dafür ist. Für unseren hochkomplexen Verstand ist diese Einfachheit beinahe eine Provokation. Die Quelle beschreibt das als absolute, nackte Präsenz.
Ein pures Ich bin hier.
Genau. Keine elaborierten Mantras, keine Visualisierungen, keine tiefen Gedanken über den Sinn des Lebens, nur dieses Ich existiere. Aber, und das ist der Knackpunkt, radikal befreit von jeglicher Identität.
Und da muss ich direkt einhaken. Hier wird es nämlich wirklich interessant. Denn da rebelliert mein Verstand sofort. Wir Menschen kleben doch an alles ein Etikett. Wenn ich an mich selbst denke, dann denke ich unweigerlich in Kategorien, oder?
Natürlich, das tun wir alle.
Ich meine, ich existiere als Analytiker, ich existiere als Elternteil oder aus Sicht unseres Publikums, ich existiere als aufmerksamer Zuhörer. Der Text verlangt aber radikal, dass wir den Satz nicht enden. Einfach nur ich existiere. Punkt. Warum ist dieser Verzicht auf die Identität so wichtig?
Weil jede Identität, die du daran knüpfst, sofort eine Begrenzung darstellt. Unser Verstand ist im Grunde eine Überlebensmaschine. Er produziert ununterbrochen Identitäten, um sich zu verorten. Er fragt ständig: Als was existiere ich? Was muss ich verteidigen? In dem Moment, in dem du eine Identität annimmst, erschaffst du Polarität. Wenn du der Erfolgreiche bist, musst du den Misserfolg fürchten. Deshalb betont der Text so stark, dass man diesen Zustand nur fühlen darf.
Nur fühlen, nicht darüber nachdenken.
Richtig. Sobald du versuchst, das intellektuell zu greifen, zwingt dich der Verstand zurück in eine Rolle. Ohne dieses Störgeräusch der Identität ordnen sich die Dinge aber laut Quelle plötzlich wie von selbst.
Und das berührt dieses eine konkrete Detail im Text, das mich echt aufhorchen ließ. Da wird behauptet, dass ich in diesem Zustand purer Präsenz sogar völlig unabhängige Probleme im Außen, also konkret streikende Technik, plötzlich auflösen. Dass sich das Leben nicht mehr wie ein Kampf anfühlt.
Ja, das klingt erstmal verrückt.
Eben. Fließt da plötzlich unsichtbare Magie in meinen defekten Laptop oder wie darf ich das verstehen?
Die Erklärung dafür liegt im Wegfall von Widerstand. Wenn wir in einer festen Identität feststecken, zum Beispiel als der genervte Typ, bei dem nichts funktioniert, senden wir eine extrem dichte Energie aus. Wir zwingen die Realität quasi, unsere Frustration zu spiegeln.
Ah, okay.
Gehst du aber in das reine Ich existiere, entziehst du diesem Konflikt die Grundlage. Die Technik repariert sich vielleicht nicht physisch selbst, aber die energetische Blockade, die eine Lösung verhindert hat, verschwindet einfach.
Wenn ich das mal in eine Analogie übersetze. Unser ständiges Denken ist doch unsere Standardeinstellung. Das ist wie ein Automotor, der im Alltag permanent im roten Bereich dreht. Wir stehen an der roten Ampel, drücken aber voll aufs Gas.
Ein sehr gutes Bild, ja.
Wenn ich jetzt dieses einfache Ich existiere anwende, dann würge ich den Motor aber nicht ab. Das ist nicht das Abschalten des Gehirns. Es ist eher so, als würde ich die Kupplung treten und den Leerlauf einlegen. Die absolute Bereitschaft ist da, aber ohne erzwungenen Widerstand. Ohne diesen Schub nach vorn.
Was hier faszinierend ist, ist genau diese Balance. Du nimmst die destruktive Reibung raus. Aber, und hier kommt die logische Überleitung, wenn wir ewig im Leerlauf stehen, bewegen wir uns natürlich nicht vom Fleck.
Logisch.
Aus diesem Nullpunkt heraus entsteht erst die Basis für wahre Bewegung. Und hier zieht der Text eine massive Trennlinie zwischen dem, was wir normalerweise Kreativität nennen, und der wahren Schöpfung.
Und das ist ein Punkt, den wir uns genau anschauen müssen. Bis jetzt dachte ich, Kreativität wäre das absolute Nonplusultra. Aber der Text sieht das komplett anders.
Er dekonstruiert es förmlich. Kreativität ist laut diesem Schaut nur eine Neuordnung von Dingen, die schon da sind. Es kostet Anstrengung, braucht Zeit und zielt auf ein ganz bestimmtes, vorher festgelegtes Ergebnis ab.
Um das greifbar zu machen, das ist wie bei Lego.
Mhm, genau.
Kreativität ist, wenn ich dieses vorgegebene Set an Legosteinen nehme, vielleicht sogar nach Anleitung baue und am Ende habe ich ein fertiges Raumschiff. Ich habe etwas neu angeordnet. Wahre Schöpfung hingegen ist, als würde ich völlig ohne Bauplan ins absolute Nichts sprechen und mich überraschen lassen, was überhaupt entsteht.
Besser kann man es kaum beschreiben. Wahre Schöpfung agiert ohne Bausteine und sie ist absolut offen. Das Mantra, das der Text dafür vorschlägt, lautet Alaton. Ich erschaffe.
Ein sehr ungewöhnliches Wort, dieses Alaton.
Es repräsentiert eher eine energetische Schwingung der Einheit als ein echtes Vokabelwort. Aber genau hier lauert die Falle der Erwartung. Der Text berichtet von Hausaufgaben, bei denen die Teilnehmer kläglich gescheitert sind.
Stimmt, die Leute sollten einfach nur erschaffen, ohne Ergebnis.
Ja, und das funktionierte nicht. Sie dachten unterschwellig sofort wieder, ich erschaffe Fülle oder ich erschaffe einen neuen Partner. Das dramatischste Beispiel war der Versuch, einen gesunden Körper zu erschaffen.
Und da muss ich kritisch nachfragen. Warum um alles in der Welt soll es falsch sein, Gesundheit erschaffen zu wollen? Das ist doch ein grundlegendes menschliches Bedürfnis.
Weil das Nervensystem dieser Leute laut Text regelrecht zusammengebrochen ist. Sie hatten Schmerzen und aus dieser Panik heraus sagten sie dem Universum, ich bin krank, mach mich gesund.
Ah, also sie agierten aus dem Mangel heraus.
Exakt. Wahre Schöpfung sagt eben nicht, ich will dieses spezifische Ergebnis, weil mir etwas fehlt. Sie zwingt diese unendliche Energie nicht durch den winzigen Filter menschlicher Erwartungen. Das erzeugt zu viel Dissonanz.
Das heißt, ein wahrer Schöpfer tritt nach dem Erschaffen eigentlich zurück und beobachtet einfach das Werk. Auch wenn es erstmal chaotisch aussieht. Aber warum fällt uns das so unglaublich schwer? Warum können wir nicht einfach ohne Bauplan erschaffen?
Da gibt der Text eine sehr klare und tiefgehende Antwort. Unsere Identitäten stehen uns im Weg. Und zwar eine ganz bestimmte, sehr hartnäckige Identität.
Da geht der Text ja weit zurück in diese Metapher der Feuerwand. Richtig, die Reise der Engel.
Genau, die Ursprungsfrage. Als wir aus der Bewusstseinseinheit in die absolute Leere traten, kam diese eine uralte Frage auf. Wer bin ich?
Die Frage aller Fragen.
Und diese Frage trieb uns in physische Körper, in all diese Inkarnationen. Wir wollten antworten. Aber viele Menschen haben irgendwann genug von diesem immer gleichen Alltag. Und dann werden sie zu etwas Neuem. Sie werden zu Suchenden.
Also zu Leuten, die spirituelle oder metaphysische Antworten suchen. Aber Moment, was bedeutet das alles? Ist es etwa schlecht, nach einem Sinn zu suchen?
Laut dem Text ist genau das die größte Falle. Der Suchende will nämlich in Wahrheit die Jagd, nicht die Antwort. Fände er die endgültige Antwort, wäre seine ganze mühsam aufgebaute Identität plötzlich völlig nutzlos.
Oh, wow. Das ist krass. Das heißt, er sabotiert sich selbst, um weiter suchen zu dürfen.
Absolut. Der Text bringt da sehr spezifische Beispiele. Weißt du, dieser Suchende, der dir auf einer Party in den ersten 2 Minuten des Gesprächs sofort ungefragt von all den Büchern erzählt, die er gelesen hat.
Ja, oder von Klöstern, die er besucht hat. Der Text erwähnt da scherzhaft diese neuen Techniken, sowas wie Quando-Wann.
Genau das. Und oft rechtfertigt diese Identität dann auch Einsamkeit oder fehlenden Erfolg. Man sagt sich, ich bin halt auf einer höheren spirituellen Ebene. Der Text vergleicht das mit Schauspielern, die sich völlig in ihrer Rolle verlieren.
Heath Ledger als Joker wird da genannt. Oder Jim Carrey als Andy Kaufman. Die wussten irgendwann nicht mehr, wer sie wirklich sind.
Sie stecken fest.
Aber heißt das jetzt, wir sollen unser Ego zerstören? Sollen wir all diese Identitäten bekämpfen? Das predigen ja viele Traditionen.
Nein. Und was hier faszinierend ist, der Text macht absolut kein Ego-Bashing. Er beruhigt uns da. Die Identitäten haben uns gedient, wir hatten Spaß damit. Es geht nicht um Zerstörung, sondern um Freigabe.
Okay, wie kann ich mir das vorstellen?
Stell dir vor, du legst nach einer langen, grandiosen Aufführung endlich dein schweres Theaterkostüm ab. Du verbrennst es nicht wütend, du ziehst es einfach aus, weil das pure Ich Bin keine Kostüme mehr braucht.
Okay, das Kostüm ablegen, das klingt theoretisch super. Aber wenn wir jetzt mal den Bogen zum Zuhörer spannen. Es ist Montagmorgen, der Wecker klingelt, der Alltag überrollt uns. Wie lebe ich diese wahre Schöpfung, wenn ich im Stau stehe oder gestresst bin?
Das Schöne ist, es erfordert keine stundenlange Rituale. Der Text sagt ganz konkret, du atmest im Alltag kurz tief ein, sagst Alatone, ich erschaffe oder einfach ich existiere, ich erschaffe und dann gehst du verdammt nochmal einfach deinem Alltag nach.
Warte, wirklich? Kein endloses Grübeln, ob ich das jetzt richtig oder falsch manifestiert habe?
Nein, kein Warten auf die Bestätigung von Engeln oder Meistern wie dieser Kutumi, der da scherzhaft erwähnt wird. Du machst es und lässt es los. Und dieses Loslassen ist entscheidend.
Da bringt der Text dieses super spannende Beispiel mit der KI. Er sagt, wenn Leute heute Lieder oder Bilder mit künstlicher Intelligenz kreieren, dann ist der Mensch immer noch der wahre Schöpfer. Die KI ist nur das Werkzeug.
Richtig. Aber was passiert dann oft?
Die Leute horten das Ergebnis eifersüchtig. Sie klammern sich daran fest. Und ein wahrer Schöpfer, so der Text, gibt seine Schöpfung frei. Er lässt sie in sein gesamtes Sein hinausfließen, damit sie sich entwickeln kann.
Genau. Wenn du Energie einsperrst, bleibt sie stecken.
Ich liebe dieses Bild. Man erschafft etwas und lässt es dann los. Wie einen Vogel, den man aus dem Käfig entlässt.
Ich muss meine Identität als gestresster Buchhalter oder Elternteil am Montag gar nicht zerstören. Nein, musst du nicht.
Ich muss nur erkennen, dass diese Identität flexibel ist. Der Text bringt da dieses Videobeispiel von dem Hund, Belle. Dieser Hund rollt sich einfach auf den Rücken, entblößt den Bauch und gibt sich dem Moment völlig verwundbar, aber absolut frei hin. Das ist wahre Schöpfung.
Und das wirft eine wirklich wichtige Frage für den Zuhörer auf. Bist du bereit, aufzuhören, deine Identität jeden verdammten Tag reparieren und optimieren zu wollen?
Das ist der Kern, oder? Wenn wir diese ganze spannende Reise heute zusammenfassen. Wir haben gelernt, dass diese bloße Existenz, dieses einfache Ich bin hier, so viel kraftvoller ist als jede erzwungene, aufpolierte Identität.
Definitiv.
Wir haben gesehen, dass wahre Schöpfung absolut keine Ergebnisse fordert. Und dass das Loslassen dieses ewigen Suchenden, also dieser Rolle, die wir so gerne spielen, uns paradoxerweise genau dorthin bringt, wo wir die ganze Zeit hinwollten.
Es ist eine echte Erleichterung. Du musst morgen früh nicht aufstehen und dein ganzes Leben umkrempeln. Du darfst einfach sein und die Schöpfung ohne diesen massiven Druck fließen lassen.
Ein unglaublich befreiender Gedanke für uns alle.
Und um das noch einen Schritt weiter zu denken, möchte ich uns mit einer letzten, tiefgreifenden Überlegung verabschieden. Wir verbringen unser gesamtes Leben damit, Angst davor zu haben, wer wir sein könnten, wenn wir all unsere hart erarbeiteten Labels verlieren. Aber was ist,
wenn deine Identität gar nicht der Anker ist, der dich schützt, sondern in Wirklichkeit der Käfig, der deine größte Schöpfung zurückhält? Was wirst du heute in die Welt setzen, wenn du für einen einzigen Tag vergisst, wer du bist und einfach nur bist?
Ein Gedanke, der alles verändert. Wir belassen es genau hierbei. Bis zur nächsten Analyse.